Wir sind noch beim Thema Gebet. Und heute Morgen geht es um die Art zu beten, und zwar bitten und flehen. Also ich will versuchen, man kann ja viel über Gebet predigen, wirklich. Also da könnt ihr ja wochenlang, ja, also ein ganzes Jahr lang wahrscheinlich predigen. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber ich will diesmal ein bisschen nach den Wörtern gehen, der Bibel entlang, was die Bibel für Wörter benutzt. Wenn bei uns Gebet steht, dann steht im Griechischen oftmals also verschiedene Begriffe, versteht ihr? Und ich will das ein bisschen ausschöpfen und euch damit wegen lustig mache, dass ihr das auch so ausnutzt und euch frei fühlt, wenn ihr betet in diesen verschiedenen Richtungen. Wir haben letztes Mal dieses Wort Proseuche durchgenommen, das griechische Wort, wo, was heißt, das ist dieses Gebet, wo wir uns total hingeben, wo wir uns total ausliefern, eben die weiße Fahne hissen. Ja, und heute Morgen geht es um ein anderes Gebet. Es kommt am zweithäufigsten, also dieses Proseuche kommt am häufigsten im Neuen Testament vor. Und dieses, worüber ich heute spreche, das kommt am zweithäufigsten vor im Neuen Testament. Und das griechische Wort ist Desis, also D-E-E-S-I-S. Heißt bitten oder flehen. Ja, etwas bedürfen und nötig haben, oder jemand betet so, der eine große Not hat und der einen großen Mangel hat. Er bittet und fleht. Das ist dieses Wort Desis. Und es geht hier beim Bitten und Flehen um existenzielle Not. Also du flehst nicht für einen neuen Fernseher, ne? Oder ein neues Auto oder so. Das ist nicht, das sind andere Arten von Gebeten, wenn du einen neuen Fernseher willst. Den darfst du auch haben, aber eben dieses Beten und Flehen, wenn jemand bedürftig ist, das ist, da geht es wirklich um die Existenz, da geht es ums Leben. Und das ist jemand, der einfach in seiner Not zu Gott schreit, weil er einfach nicht mehr weiter weiß, weil hin und vorne eben nicht mehr weiter weiß. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt zwar nicht Neues Testament, aber dass der Mose so geschrien hat, ja. Da steht da vor ihm das Meer, hinter ihm die Ägypter. Sagen wir mal jemand, der da nicht schreit zu Gott, ne? Ja. Hier haben wir auch Jesus zu unserem Vorbild in Hebräer 5, Vers 7. Gibt auch heute wieder mehrere Bibelstellen. Und da geht es um Jesus, und da heißt, der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Du musst dir mal vorstellen, wir sprechen hier von Jesus, der aus dem Himmel kommt und der Sohn Gottes ist, der 100% Gott ist, aber auch 100% Mensch ist. Und wenn Jesus nötig hatte, mit starkem Geschrei und mit Bitten und Flehen zu Gott zu schreien, dann haben wir es, denke ich, auch manchmal nötig. Ja? Ich glaube einfach hier, Gott angefleht und gebetet, weil er ihn aus dem Tod erretten kann. Und um seiner Gottesfurcht willen ist er erhört worden. Ich glaube einfach, wenn wir sehen, dass Jesus auch 100% Mensch war, du glaubst ja nicht, dass er nicht auch Probleme hatte. Aber er war Gottes Sohn. Und für ihn kommt es nicht in Frage. Ja, dann tue ich halt mal ein bisschen schummeln, oder dann sage ich halt mal nicht so die Wahrheit, oder dann bin ich mal nicht so freundlich. Das geht bei Jesus nicht, weil er darf gar nicht sündigen. Keine einzige Sünde begehen. Ich glaube, dann schreist du zu Gott. Dann schreist du zu Gott. Und das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, die Bibelstelle, aber es heißt nachher, und er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Also bei Jesus ist es auch nicht so tralala gegangen. Jesus ist nicht mit 30 Jahren auf die Welt gekommen, wo er schon parat war und fertig war für seine Zeit des Dienstes. Er hat 30 Jahre gelebt im Verborgenen und gelernt und gefleht und an seinem Charakter geschafft und den Willen Gottes gesucht. Ich finde es sehr beachtlich. Und wenn du denkst, dass dir nicht so gut geht, dann liest diese Bibelstelle und sag: Jesus, du weißt genau, wie es mir geht. Ich kann mich mit dir identifizieren heute. Also es ist ein Hilfeschrei, ja. Und das kann verschiedene Ursachen haben, warum du zu Gott schreist. Aber es ist immer etwas, wo du wirklich unter Druck kommst und wo du einfach siehst, jetzt geht gar nichts mehr. Übrigens dieses Wort pro Seuche, wo wir letzten Sonntag durchgenommen haben, und das Wort Desis, die kommen öfters zusammen vor im Neuen Testament, weil das hängt ja einfach auch zusammen, oder? Wenn du zu Gott schreist, dann willst du dich auch ihm hingeben. Ja, dann hast du schon längst dein Ego aufgegeben, da willst du nur noch, was Gott will, weil du herausgefunden hast, dass es wirklich das Beste ist. Ja, also ich gebe euch zwei Beispiele, wo das zusammen vorkommt. Und zwar in Epheser 6, Vers 18, gibt noch mehr, aber ich kann ja hier nicht immer alle Bibelstellen sagen, wo es gibt. Epheser 6, Vers 18, und da heißt: bei allem Gebet und Flehen, also diese Bibelstelle haben wir letztes Mal schon durchgenommen, betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Bei Gebet steht Proseuche und bei Flehen und Betet steht Desis. Also dieses, das ist hier gekoppelt. Also wenn ihr im Geist betet für alle Heiligen, dann könnt ihr beten und flehen. Ja, dann ist diese Ausliefern und diese, aber auch dieser Schrei nach Gott. Und ich denke, der Paulus weiß, von was er redet. Wir lesen beim Paulus immer wieder, hab's letztes Mal schon gesagt, wir denken immer, man muss nur für Verlorene beten. Aber der Paulus hat ganz viel für die Heiligen gebetet. Er hat gesagt, wiederum erleide ich für euch Geburtswehen. Die Situation damals in den Gemeinden war sehr, sehr schwer. Ja, die haben diese Angriffe gehabt von den Judaisten, von denen, die das Judentum vorantreiben wollten und nicht akzeptieren wollten, dass man sich nicht mehr beschneiden muss und dass man diese jüdischen Dinge nicht mehr einhält. Da haben sie dafür gekämpft und dann hatten sie diese Gnostiker und da hatten sie was weiß ich, was sie alles da hatten und dann hatten sie noch, je nachdem, wo man gewohnt hat, die Politik total gegen sich. Also zum Beispiel die Römer oder so, das kommen wir nachher noch drauf. Ja, also ich denke, das war sehr nötig. Diese Gemeinden sind auch nicht einfach nur gewachsen, einfach nur so. Da war sehr viel Kampf und sehr viel Geschrei und sehr viel Gebet und Flehen nötig. Und ich denke, wäre ein gutes Ding auch für uns, dass wir einfach für die Heiligen, wir haben heute Morgen dieses Lied gesungen, ja eben, dass wir aufstehen, die Knochen wieder zusammenrücken und lebendig werden. Ich denke, wir haben allen Grund, für die Heiligen in Deutschland zu beten, dass der Leib Christi aufsteht. Ja, dass er aufsteht und proklamiert und Herrschaft einnimmt und sich nicht duckt und irgendwo sich versteckt hinter irgendwelchen kirchlichen Gebäuden. Das ist nicht unser Auftrag. Das Leben findet nicht hier heute Morgen von 10 bis 12 statt. Das Leben findet draußen statt. Dort, wo du bist, wo du wohnst, wo du lebst, wo du arbeitest. Und dort kannst du herrschen und regieren. Aber das schafft man nicht alleine. Da braucht man die Geschwister und da braucht man die Ermutigung. Also betet füreinander mit Gebet und Flehen. Ja, wir geben oft auch da so schnell auf und denken, ja, der ist halt nicht gut drauf. Ja, also es gibt immer noch eine Möglichkeit zu beten und zu flehen. Ja, eben, und du betest auch dieses Gebet, dieses Desis-Gebet, betest du auch nicht nur für dich, sondern für andere. Dieses Proseuche, das betest du für dich, weil du dich ja nur selber hingeben kannst. Du kannst nicht deinen Ehemann hingeben oder so, ne? Also du lieferst dich selber aus, aber bei Desis, wenn du flehst, eben jetzt zum Beispiel haben wir gesagt, für die Heiligen flehen, ja, beten und flehen für die Heiligen, das machst du eben auch für andere. Oder zum Beispiel für die Ausgießung des Geistes. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Und da heißt: diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Und dieses Wort Gebet, da steht Desis. Also die haben wirklich in großer Erwartung gebetet. Die haben Gott angefleht und die haben gesagt: Hey, Jesus hat zu uns gesagt, wir sollen hier bleiben, wir sollen warten, bis der Geist ausgegossen wird. Ja, die haben nicht eine Party gefeiert, die haben gebetet und gefleht. So, willst du eine Ausgießung des Geistes? Beten und flehen. ist angesagt. Also ich weiß, dass so eine Predigten wie jetzt gerade so mit dem Gebet, das ist nicht so der Renner, ja, da kann man ja, ja, boah, gut, ja, mache ich, will ich. Ich weiß schon, dass es so ist. Und trotzdem muss es gesagt werden. weil ich muss das ganze Evangelium predigen. Ich bin kein Gastsprecher, kann mir nicht leisten, Spezialthemen zu predigen. Sonst würde ich jeden Sonntag über Gerechtigkeit und Heilung predigen. Also, das ist mein Lieblingsding. Aber ich muss auch über andere Dinge sprechen. Und so über das möchte ich aufrütteln. Ja? Möchte ich ermutigen. Sei nicht müde. Ja? Sei nicht müde. Wir haben letztens hat jemand das Opfer genommen, da ging es, sei nicht müde, Gutes zu tun. Auch im Gebet, nicht nur im Geben, sondern auch im Gebet. Ja, bete, dass der Geist ausgegossen wird auf uns wieder ganz neu. Dass wir nicht, hey, eben, wir wollen doch nicht leben von dem, dass irgendwann mal vor 10 Jahren wir feurig im Geist waren. Oder? Ich will jetzt feurig sein, ich will jetzt Gott erleben, ich will jetzt eine spannende Zeit mit ihm haben. Eben, dass er zu mir reden kann, ich soll auf die Bremse steigen. Ja, das ist, ja, gehört auch dazu. Das ist nicht die große Ausgießung, aber das ist was du auch erntest, wenn du wirklich im Gebet bist, dass du offen bist, dass dein Kanal offen ist und Gott mit dir reden kann. Jetzt eine ganz spannende Bibelstelle, die, also für mich persönlich ist die richtig spannend. Und zwar, du betest dieses Gebet auch für Heilung. Also, wart einfach, bis ich meinen Kommentar abgegeben habe, bevor du denkst, was? Also Jakobus 5 und Vers 14 bis 16. Und da steht, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens, da ist jetzt dieses Wort Desis, das ist Flehen, wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Und da heißt dann nachher, bekennet einander die Sünden. Und ich habe schon, als ich studiert habe, habe ich mir gedacht, hä? Also im ganzen Neuen Testament findest du ja nicht, dass gebetet wird für die Kranken. Bei Kranken ist so, steh auf und nimm dein Bett, ja? Streck deine Hand aus, Fieber, geh. Ja, so, da wird eigentlich befohlen. Und da habe ich gedacht, was ist denn das? Ja? Und da habe ich echt gedacht, wieso steht hier Flehen? Aber ich glaube, wenn wir es in dem Rahmen sehen, dass ja dieses Gebet ist, wo du wirklich nicht mehr kannst, wo alles, wo du wirklich kein, wo dir das Wasser bis daher geht, dann kann ich das, dann ist das für mich logisch, dass, weil wenn du die Ältesten rufst, das heißt hier, dann rufe die Ältesten, die rufst du nicht wegen Schnupfen. Die Ältesten, die lässt du zusammenkommen. Ich habe solche Sachen erlebt mit Freunden. Ich habe es ist schon wieder eine Weile her, aber das war eigentlich das eins von den eindrücklichsten Dingen, wo ich jemals in meinem Leben in Bezug auf Heilung erlebt habe. Da hat jemand, die hat einen Krebs gehabt und der war so aggressiv, Und die haben gesagt, sie können eine Chemo machen, aber wahrscheinlich geht's noch 3 Monate und dann ist fertig. Also eine Art von Krebs, die es eigentlich hier gar nicht gibt, die es nur in Japan gibt, ein Unterleibskrebs. Und die hatte aber Menschen um sich herum, die gewusst haben, wie sie beten. Und wir sind regelmäßig eine ganze Truppe zusammengekommen und haben einfach den Himmel bestürmt, haben geschrien und gefleht und gebetet. Und obwohl wir alles Glaubensleute sind und alle wissen, dass man das eigentlich so die normale Form ist, ja, aber wenn ich die Autorität nicht habe, dann bete ich und schreie ich und flehe ich. Und hier geht es nämlich nicht nur darum, dass die Krankheit versteht, da geht es um den ganzen Menschen. Dass der ganze Mensch durchkommt. Verstehst du? Also wir müssen einfach sehen, dass Gott größer ist als unsere Prinzipien. Eben Jesus, du siehst nie, lies mal nach, du siehst nie Jesus beten für eine Krankheit, du siehst ihn befehlen. Aber er hat auch dementsprechend viel Autorität gehabt. Und normalerweise flehen wir nicht Jesus an, weil wir ja wissen, dass er schon vollbracht hat. Es geht hier um dieses Prinzip. Aber wenn ich hier flehe für einen Menschen, dann flehe ich auch in diesem Bewusstsein, dass es Jesus schon erledigt hat. Aber aus dieser Not heraus, dass ich es nicht mehr mit anschauen kann, weil es so schlimm ist und weil ich einfach nur noch schreien kann und weil ich einfach den Himmel bestürmen will. In diesem Bewusstsein, dass es eigentlich Gott... Verstehst du? Ich finde es ein bisschen Diskrepanz, aber eigentlich wissen wir, Gott ist sowieso für dich. Er will sowieso. Aber all die anderen Hindernisse, die musst du wegbeten. Es geht hier nicht darum, Gott zu bestürmen, dass er endlich heilt. Er auch in diesem Fall nicht. Er hat es schon längst getan. Aber wenn jemand so krank ist, da gibt es noch ganz viele Dinge drumherum in seinem Leben. Es heißt ja auch, wenn er Sünden begangen ist, da geht es auch um das, dass der ganze Mensch durchkommt und auch die anderen um ihn drumherum. Verstehst du? Nein, niemand. Es ist manchmal echt hart. Ich weiß, dass ihr zuhört und aufpasst. Aber wenn alle so regungslos drinnen sitzen, dann ist es für mich manchmal schwierig. Ja, also ich glaube jetzt einfach, dass ihr verstanden habt. Aber wenn ihr es nicht so seht, in euren Gesichtern studiert einfach daheim noch, frag Gott. Ja? Aber es ist nicht wegzudenken, damit ich, hey, ich könnte ja auch mich drum rumschummeln und diese Bibelstelle nicht erwähnen, aber ich finde, dass es sehr wichtig ist. Weil wir auch sehen, dass es geht nicht nur um kühnes, trockenes, der Krankheit befehlen, es geht auch wirklich um die ganze Mensch, es geht um Barmherzigkeit. Ja? Es geht um Barmherzigkeit. Und ich habe in meinem Leben gesehen, wenn es mich berührt, wenn ich barmherzig bin, wenn ich am Heulen bin und so, da passiert oft am meisten, weil ich einfach dann berührt bin von Gott und von der Situation. Jesus hat auch geweint, ja. Das geht nicht darum, dass man immer irgendwie so emotionsloses Zeug daher betet. Und bei dieses geht es sowieso gar nicht, ja. Und dann, eben, wir haben gesagt, für die Heiligen beten wir, für die Ausgießung des Geistes beten wir dieses Gebet, für Heilung unter Umständen beten wir für dieses Gebet, aber wir beten auch für alle Menschen und für alle, die in Regierung und in Ämtern sind. 1. Timotheus 2, Vers 1, und da möchte ich eben heute ein bisschen drauf eingehen, und ich habe gedacht, dieser Clip, der passt wirklich da genau rein, heute Morgen, den wir gesehen haben. 1. Timotheus 2 und Vers 1. 1 und 2. Nicht nur Vers 1. Ja, du hast schon richtig gemacht. Deswegen stimmt es bei mir nicht, weil ich im 2. Timotheus bin. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Heißt nur dieses gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland. So, hier haben wir eine ganze Ladung von Begriffen in diesem 1. Timotheus 2, Vers 1. Und zwar, ich will erstmal darüber sprechen, eben wie wichtig das ist. Immer wenn so die geballten Begriffe zusammen sind, dann ist es irgendwas, was besonders wichtig ist. Ja, und hier steht nicht, ja, wenn es dir gerade mal reinläuft oder so, dann bet doch auch mal für den Kanzler oder so, sondern hier steht: vor allem ermahne ich euch. Also das ist was ganz Wichtiges, und ich denk, dass wir das auch oftmals vernachlässigen. Wir beten zuerst für uns und für unsere Kinder und für unser Haus und für unseren Beruf und eben dann kommt lang nichts und dann beten wir vielleicht auch mal nur für die Regierung. Aber hier steht eigentlich vor allen Dingen, ja. Und hier haben wir eben ganze Gruppe von, also vier verschiedene Begriffe für Gebet haben wir hier drin. Und da ist dieses Desis, wir bitten, steht dieses Desis, für Gebete steht dieses Pro Seuche, und dann haben wir noch Fürbitten, das ist ein anderes Wort, da kommen wir noch drauf, und dann haben wir auch noch Danksagung, das ist wieder ein anderes Gebäude. Also mit vier verschiedenen Arten von Gebeten, bitten und flehen wir für und mit Danksagung und mit Fürbitte für alle Obrigkeit. Also es muss wirklich wichtig sein, ja? Und zwar für die Menschen sollen wir es darbringen, die in hervorragender Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Also das ist auch für uns ein Prophet da drin. Der Timotheus ermahnt die Gemeinde, ermahnt die Menschen seiner Zeit. Und was war das für eine Zeit? Das war wahrscheinlich die letzten Jahre von von Paulus, wo der Paulus in den letzten Lebensjahren war. Dort war die Situation dermaßen schwierig. Ja, das war die Zeit, wo Nero regiert hat in Rom, wo Tausende von Christen den Tod gefunden haben. Ich glaube, da betest du freiwillig. Und ich denke, das ist für uns die Herausforderung, weil hier geht es uns jetzt gerade noch gut, aber es gibt genug Bereiche in der Welt momentan, wo es einen Grund hat zum Beten und zum Flehen. Ja, es gibt, also ich habe neulich mal, habe ich echt gedacht, boah, jetzt ist aber gar nicht mehr gut. Ja, wo ich gedacht habe, das könnte jederzeit, was da unten im Nahen Osten stattfindet, das kann ja jederzeit, könnte es total eskalieren. Das kann einen Weltkrieg geben. Ich meine, da mischen die Russen rein, da mischen die Amis rein, und da mischen die Türken noch rein und jeder bombardiert nur seins, wo er für gut findet. Und zum Schluss nur Krankenhäuser und so weiter und Wohnorte. Und also das ist, also da haben wir keine Worte mehr für. Und ich denke, es ist wirklich an der Zeit, dass wir beten. Und dann denkst du, ja, was kann ich schon machen? Ja, doch, du kannst was machen, du kannst beten. Ja, auch du hast Autorität, auch du kannst einen Teil dazu beitragen. Und wenn das jeder macht, dann gibt es eine Stimme für Gott. Und dann können sich auch Dinge ändern. Ich weiß, dass wir in der Endzeit sind und Christen sagen, ja, und in der Endzeit ist es eben so. Aber weißt du was, mein Motto ist, solange die Gemeinde Jesu noch da ist, haben wir einen Auftrag. Kannst du nicht einfach zuschauen, ja, das ist halt Endzeit, ja, das passiert halt. Solange die Gemeinde Jesu noch hier ist, haben wir einen Auftrag zu herrschen und dem Feind zurückzuweisen und sagen, jetzt noch nicht. Du musst zurückweichen, du hast nicht das Recht, jetzt schon alles durcheinander zu bringen. Also, und ich denke, es sind nicht nur diese großen Sachen gemeint, es sind eben auch die Politiker, die Regierung von Baden-Württemberg, unser neuer Bürgermeister und so weiter, Leiter, Leute, die in Leitung sind, auch für geistliche Leiter, die brauchen Gebet. Ja, auch für Lehrer zum Beispiel oder so. Und es ist wirklich wichtig, dass wir das nicht vergessen und dass wir nicht denken, wir können nichts ausrichten, sondern dass wir wirklich wissen, wir können mit unseren Gebeten Situationen total verändern. Ja, vor etlichen Jahren waren mal Leute aus Uganda im Josua-Dienst und mit denen hatten wir damals auch zu tun und so und die haben echt Geschichten erzählt. Ich meine, ich weiß nicht, wer überhaupt sich noch daran erinnern kann, aber es gab mal eine Zeit, da hat in Uganda ein ganz grausamer Herrscher regiert, dieser Idi Amin. Und die Leute von Uganda, die haben gesagt, dass einfach die Not so groß geworden ist. Und irgendwann ist der Leib Christi aufgestanden, haben die sich zusammengetan, haben die gefastet und gebetet. Und es hat nicht lange gedauert, dann war der weg. Und da ist eine andere Regierung hingekommen, die viel besser war, die fürs Volk war. Und da sind die Christen wieder eingeschlafen. Da hat wieder niemand mehr was getan. Und dann ist die nächste Regierung dran gekommen, die wieder ganz böse war. Und dann sind sie wieder aufgestanden und haben wieder gebetet. Und da ist ihnen aufgefallen, hey, es heißt wohl, man soll dranbleiben. Ja? Also man kann wirklich Dinge verändern. Im Epheserbrief steht, dass Jesus hoch erhoben ist über jede Macht und Gewalt. Das habe ich dir, glaube ich, nicht gesagt, oder? Doch, das habe ich dir gesagt. Also dann schlagen wir es auf, Epheser 1. Vers 21 und 22, und da geht es um die Kraft Jesu, um die Kraft Gottes. Und da heißt hoch über jede Gewalt, also Jesus ist hoch über jede Gewalt und Macht und Herrschaft. In jedem Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Die sein Leib ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Es ist alles unter seinen Füßen. Und wenn du zum Leib gehörst, pass gut auf jetzt, wenn du zum Leib Jesu gehörst, dann ist es auch unter deinen Füßen. Und das ist nicht arrogant, das ist nur, weil wir zum Leib gehören. Ja? Und das müssen wir uns auch dessen bewusst sein, dass Jesus immer noch über allem steht und dass Gott alles in Kontrolle hat. Und er ist erhoben über jede Macht und über jede Herrschaft, egal wann, in der Gegenwart oder in der Zukunft. Aber Gott wartet auf uns, obwohl es heißt, er setzt die Könige ein und er setzt die Könige ab. Aber er wartet auf uns, dass wir mit ihm hier auf der Erde herrschen. Er hat uns hier gesetzt zum Herrschen und als seine Botschafter. Ja, und wir wollen wirklich regieren und über die Finsternis herrschen. Das heißt, dass die Erde wartet auf diejenigen, auf die Söhne Gottes, dass sie aufstehen, auf die, die mündig sind, auf die, die wirklich wollen, auf die, die sich entschieden haben, ich will Autorität einnehmen. Ja? Also es ist so wichtig, dass wir eben nicht, ich höre das immer wieder mal, so dieses, oh, das ist alles zu groß. Ja? Was soll denn ich da schon? Ja, ich kleiner, was Stöpsel oder so. Du dich mit ein paar anderen zusammen, dann seid ihr schon zu dritt oder zu viert oder so. Ja, wenn du denkst, ich allein. Es ist immer gut, wenn man sich mit anderen zusammentut, und da werden wir immer stärker. Ich werde jetzt noch ein Beispiel aus dem Alten Testament verwenden. Da gibt es viele Beispiele, aber eins davon ist der Nehemia. Wir lesen dann nachher Nehemia 1, Vers 4 bis 10, aber vorher will ich noch was sagen. Wo ist er denn, Esra? Na, wo ist er denn? Da ist er, der Nehemia. Und zwar, der Nehemia war ein Mundschenk des Perserkönigs Artaxerxes. Ja, oder manche sagen auch, wie sagen die anderen? Ich weiß es nicht. Also, ja. Auf jeden Fall, er war am Perserhof Mundschenk. Und er war, weil ja das Volk weggeführt worden ist und sie lebten dort praktisch, ja, die Heimat war ja zerstört. Und er erfährt, dass die übrig gebliebenen, es sind welche zurückgeblieben in Jerusalem, und er erfährt, dieser Nehemia, durch Boten, die gekommen sind, dass die übrig geblieben im großen Unglück sind, ja, dass es dort gar nicht gut geht, ja, dass die im großen Unglück sind und dass die Mauern von Jerusalem runtergerissen worden sind und die Tore mit Feuer verbrannt sind. Also jetzt stellt er das vor, eben er ist da ganz weit weg in Persien und die Leute kommen da, ja, und stell dir mal vor, wie würdest du reagieren, ja? Also wo bist denn du? In Hongkong, ja? Also aus irgendeinem Grund musstest du da sein und du dienst da und da hast du deinen Dings. Und dann irgendjemand kommt zu dir und sagt, du übrigens, also da in dem Baden-Württemberg, da geht's also her und zu, also das ist gar nicht gut, die Leute haben großes Elend und die leiden und so. Ich will einfach mal, dass du ganz ehrlich nachdenkst, was würdest du machen? Die meisten von uns würden sagen, was soll ich denn? Ich bin in Hongkong. Sollen doch die, denen es so schlecht geht, aufstehen und sollen doch die machen. Nehemia hat es nicht so gemacht. Er hat nicht gesagt, die sind selber schuld, die haben sich ja gesündigt oder so. Oder ich lebe sowieso hier, was soll ich auch machen? Ich bin da am Königshof und bin mit den Gefangenen weggeschleppt worden, was soll ich auch machen? Also, das hat er nicht gesagt, er war zutiefst erschüttert. Und da wollen wir jetzt lesen, ich lese jetzt den ganzen Abschnitt, vielleicht kannst du einfach nur zuhören, vielleicht magst du mitlesen, aber ich möchte trotzdem den ganzen Abschnitt lesen von Vers 4 im Kapitel 1 bis Vers 10, weil da können wir einiges davon lernen. Bin sicher, dass ihr das auch alle schon wisst, aber heute möchte ich es euch nochmal sagen. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, also dieses, was da passiert ist in seinem Land, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass doch dein Ohr aufmerken und deine Augen offen sehen, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete. Und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinen Knecht Mose geboten hast. Denke doch an das Wort, das du deinen Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinem Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und deine starke Hand. Hut ab vom Nehemia. Er war erschüttert und ich denke, ich habe jetzt nicht nachgeschaut im Hebräischen, was da für ein Wort steht, aber wenn es im Griechischen stehen würde, dann würde hier wo solche und dieses auch noch stehen. Also das ist dieses erschüttert sein, ja, und er ist zutiefst demütig, der Nehemia. Ja, und er betet hier, und ich finde, diese Einteilung von dem Gebet, das ist auch etwas, was wir selber für uns lernen können, weil er dankt zuerst. Deswegen heißt es auch im Timotheus, fürbitte mit Danksagung dem darbringen, der es erretten kann. Also zuerst dankt er Gott für seinen Bund und seine Gnade. Da verwendet er Zeit dafür, ja. Und dann sagt er, ich bete jetzt für die Söhne Israels. Ja, dann betet er für die Söhne Israels. Und er betet nicht von oben runter. Er identifiziert sich mit ihnen. Und er bekennt, dass sie gesündigt haben. Aber er sagt, er betet nicht nur, ja, die anderen, die Bösen, die haben gesündigt. Sondern auch ich und in meinem Haus, wir haben auch gesündigt. Und nachher, im letzten Abschnitt, erinnert er Gott an seine Verheißungen und glaubt einfach daran und streckt sich aus. Und diese Verheißung ist, dass auch, was auch immer passiert ist, Gott kann sie von allen Enden des Himmels wieder zurückschicken in ihr Land. Das ist übrigens, was wir jetzt auch noch glauben. Ja, also es heißt, er fleht und er betet Tag und Nacht. Das ist ein typisches eben Beten und Flehen. Und dieses Wort Desis im Griechischen, dieses Wort Flehen, das ist ein Gebet, was sehr demütig ist. Ja, das ist nicht aus Überheblichkeit raus, ja, sondern du demütigst dich, du identifizierst dich, ja. Also diese demütige Haltung eben, er sagt nicht, ja, ich habe mit dem allem nichts zu tun. Und das ist was, wenn wir beten, auch für unser Land. Lass uns diese Arroganz ablegen. Lass uns Gott schon wegen dem um Vergebung bitten, dass wir immer so arrogant sind und alles besser wissen. Sondern sagen, Herr, ich habe auch gesündigt. Das heißt nicht, dass du jeden Tag dich hinschmeißen musst und weinen musst. Versteh mich richtig. Ja? Aber wenn es dir Gott zeigt und wenn du beten willst, dann bet in dieser demütigen Haltung. Sag, ja, ich habe auch nicht alles richtig gemacht, Herr. Und ich will mich nicht überheben, aber ich bitte dich um deiner Barmherzigkeit willen, dass du diese Menschen segnest und führst und leitest. Und dass du, ja, dass du ihnen Weisheit gibst und Offenbarung. Dass du Menschen zu ihnen schickst, die gläubig sind und dass sie sich nicht nur mit Wahrsagern umgeben, die Politiker. Das ist ja heutzutage ganz modern, dass jeder seinen Wahrsager hat. Ich weiß nicht, ich glaube, die Merkel hat keinen, also kommt ja aus dem Pastorenhaus, aber viele Politiker tun das. Da kannst du beten, dass es denen klar wird, dass die nichts wissen, aber dass die Menschen, die gläubig sind, ihnen Rat geben können. Es gibt so viele Sachen, wo du beten kannst und wo du dich wirklich demütigst. Auch wir können in unserem Land, wir haben Grund genug, uns zu demütigen. Ja? Und nicht nur wegen dem, was die anderen machen. Ich weiß nicht, wie viele Abtreibungen dass es wöchentlich gibt und so weiter und so weiter. Und auch dieses Arrogante, dieses Hochmütige, ich kann es besser, da können wir wirklich uns demütigen und beten. Und egal, ich denke auch dann, wenn du, je mehr du betest, nimmst du auch diese Haltung an in deinem täglichen Leben und nicht nur, wenn du betest. Ja, und dann wird eben nicht nur geschimpft gegen die Regierung und gegen die Lehrer und gegen die Pastore und gegen die was weiß ich, sondern dann demütigst du dich. Und dann sagst du nicht, ja, ich habe sie schon kommen sehen, oder? Oder die haben es echt alle nicht im Griff und ich würde sie so machen. Kannst zur Wahl gehen. Ja, aber das ist nur ein Schritt, sondern wirklich beten, dass Gott die richtige Regierung auch bei uns, die in unserem Land einsetzt. Wir lesen noch im 2. Chroniker 7, das ist dann die letzte Bibelstelle für heute Morgen, keine Angst. Vers 13 bis 14 kennen auch sicher alle. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt und wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk über meinen Namen ausgerufen ist, das über meinem Namen und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Hier haben wir wieder die Demut. Und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das ist Altes Testament, aber das gilt immer noch. Ja? Und ich habe es erst neulich mit jemand davon gehabt. Hey, wir sind so drauf getrimmt, dass wir am besten Bioware und der und das Güterli noch da rein und dieses Plastik noch da rein und im Müll trennen sind wir gut und oh, die arme Umwelt und alles geht um die Umwelt und das darf man nicht wegen der Umwelt und also was man alles nicht darf, was die Leute alles für Ideen haben wegen der Umwelt. Also da denke ich mir, Mann, also ich, das ist ja, ja, kann ich einfach nicht nachvollziehen, ja, und natürlich trenne ich auch den Müll, weil ich ein gehorsamer Staatsbürger bin, aber nur wegen dem. Ich oute mich hier heute Morgen. Ja, weil ich bin so überzeugt, dass es Quatsch ist, weil der ganze gelbe Sack, der wird irgendwo deponiert und gibt verpestet dort die also vergiss es. Ja, ich mach's aber, weil ich ein gehorsamer Bürger bin. Ja, und überhaupt, weil ich sonst so viel Müllgeld zahlen muss, wenn die ganze Tonne andauernd voll ist. Ist auch ein bisschen Eigennutz. Aber weißt du was, ich bin davon nicht überzeugt. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir unser Land geistlich reinigen können und dort den Müll rausschmeißen können. Dass wenn wir herrschen und regieren, dass wir dort wirklich was machen können, damit es besser wird. Ja, und frag wirklich Gott, wie du beten sollst. Und es heißt, wenn wir uns demütigen, dann wird Gott dieses Land heilen. Und ich glaube, das hilft auch immer nur. Wir können nicht alles auf die jetzige Zeit verschieben, wo alles so schlimm ist. Sondern Gott, solange Gott die Gemeinde Jesu noch auf der Erde lässt, gibt es immer noch eine Lösung und gibt es immer noch einen Ausweg. Und nicht einfach alle 5 Grad sein lassen und denke, ich will in den Himmel oder so. Nee, das machen wir nicht. Und der Nehemia, wir wissen, dass der auch dann die Erlaubnis bekam, nach Jerusalem zu ziehen. Und er hat dort unter großen Widerständen, aber er hat's fertig gebracht und hat die Mauer wieder aufgebaut. Also der hätte aussagen können, das schaffe ich nie. Und lies mal das Buch Nehemia, wie viel Widerstände der gehabt hat. Von innen und von außen und von überall. Und er hat einfach nicht aufgegeben. Und ich denke, mit dieser Haltung können wir wirklich einfach in dieses Jahr reingehen. Dass Gott über allem ist, aber dass wir nicht unwichtig sind. Dass wir gebraucht werden, dass wir uns einsetzen können für ihn und für sein Reich. Und dass wir nicht irgendwie eine Null sind. Ja, sondern Gott wartet auf dich, Gott braucht dich. Und ich denke, der große Segen ist ja auch, dass wir dann davon profitieren. Also es gibt wirklich Segen, wenn man für die Regierung betet. Ich habe auch ein, das ist schon wieder ein altes Beispiel, aber es war, ich, ja, manche Sachen erlebt man wirklich in der Intensität nicht so oft, ne? Aber ich habe das wirklich mal so intensiv erlebt. Ich war in München, habe damals ja in der Zeit Kinderdienst geleitet in München in der Gemeinde und wir hatten jedes Jahr eine Freizeit und da waren wir eben auch wieder unterwegs ein paar Tage mit den Kindern und unser Thema, unser Motto war in dieser Woche 1. Korinther 13, also das heißt, wir haben jeden Tag eins, sie ist nicht, die, was die Liebe alles ist, ja, haben wir jeden Tag ein so ein Ding durchgenommen und gleich am ersten Tag und wir haben immer als Leiter vorher in der Früh für die Kinder natürlich gebetet, für den Tag gebetet und das haben wir immer schon so gemacht und an dieser Freizeit haben wir jemand Neues dabei gehabt, der noch nie dabei war und der wollte aber unbedingt da mitmachen und dann wollte ich gerade anfangen da für den Tag zu beten, da sagt er, was machst du hier? In meiner Bibel steht, dass man vor allen Dingen zuerst für die Regierung beten muss und ich Aber die Priorität ist doch jetzt dort die Freizeit und die Kinder. Und ja, aber wenn wir für die Regierung beten, dann geht es uns in dieser Woche gut. Und ehrlich gesagt, manchmal bin ich einfach, wenn es nicht unbiblisch ist, dann habe ich nicht so viel Energie. Das sollte ja sein Gebet haben und schlecht ist es ja auch nicht, oder? Ehrlich, also ich bin ganz ehrlich. Ich habe gedacht, okay, dann geht der und mir nicht auf die Nerven und dann machen wir das. Und es war der Hammer, sage ich euch. Wir haben jeden Morgen als allererstes für die Regierung gebetet. So eine Freizeit hatte ich überhaupt nie. Vorher nicht und nachher nicht. Und ich hatte viele Freizeiten. Der Heilige Geist war so da. Die Liebe Gottes. Wir haben das gespürt. Wir haben ja über die Liebe geredet. Aber die Kinder, es ist nicht einmal während der ganzen Woche irgendwas passiert. Es hat kein Gezänke gegeben. Also ich habe demütig Buße getan am Ende von dieser ganzen Vorstelle. Es tut mir echt leid. Ich war arrogant und überheblich. Es tut mir echt leid. Und ich habe es rausgefunden. Wir haben das, und ich bin sicher, das wäre so nicht gekommen. Ich war viel genug unterwegs. Ich wusste, wie der Laden läuft, oder? Die ersten 3 Nächte hast nur noch die Hummeln überall, die wollen nicht schlafen, die wollen nachts Partys und dann wollen sie am Tag nicht aufstehen und dann war sie alles voll. War alles nicht. Und ich kann euch sagen, am Ende von dieser Freizeit, der letzte, so Art Gottesdienst, wie wir gefeiert haben, da war die Liebe Gottes so dick im Raum, dass die, das kann man nicht erklären. Das war wie wenn du in einem Bad drin badest. Das kann man nicht erklären. Das war so dick. Es war eine Kinderfreizeit, gell? Also nicht eine Erwachsenenfreizeit. Es war eine Kinder. Und die Kinder sind sich um den Hals gefallen und haben sie, und da sind Beziehungen entstanden, die dann auch gehalten haben. Das war so was Besonderes. Und das habe ich nie mehr vergessen. Und ich glaube, dass das wirklich daran lag, dass wir gehorsam waren und jeden Tag für die Regierung gebetet haben. Und jetzt habe ich mir selber die Hucke voll gepredigt, ich werde es auch wieder mehr tun. Ich bin auch nur ein Mensch, oder? Ja? Und ich, ja? Aber ich möchte euch wirklich ermutigen, und nicht nur, weil Wahlen sind, sondern weil wir in einer schwierigen Zeit leben und weil Gott will, dass seine Kinder aufstehen. Ja? Und dass wir wissen, wir sind nicht. Wir sind nicht Kinder von der Welt, wir sind Kinder vom Reich Gottes. Ja, genau. Amen. 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 Also wünsche euch eine gesegnete Woche.